willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten, zu einer für uns inzwischen doch eher ungewohnten Zeit. Denn es ist Donnerstagabend.
Nacht.
Und nicht wie Nacht, ja genau, für uns beiden alten, nicht mehr ganz jungen Sprechenden, schon fast mitten in der Nacht. Hallo Tobi. Du hast dich jetzt ja quasi selber verraten.
Da bin ich. Ich bin noch wach.
Juhu.
Hi Enrique.
Ja, ja und da bist du nicht nur, sondern du hast uns, glaube ich, um uns von dem nach US Open Blues Loch Pause, die
total
irgendwie immer eintritt, so dieses, ja, jetzt reicht's auch mal mit Tennis. Hast du uns aber ganz gut rausgeholt, weil du uns, du mir vorgestern einen Artikel weitergeleitet hast aus dem Spiegel, der beweist, dass in Friesland die Post abgeht. Und mit Tennis.
Ja.
Das ist passiert.
Und dass sie da auch emotional sind. Ich habe gerade eben, als ich nochmal aufgerufen habe, gesehen, dass es inzwischen auch auf stern.de und überall die Runde gemacht hat. Ja. Aber finde ich schon ziemlich geil, dass nach einem Tennismatch im friesischen Wangerland, ja, also wo auch immer das ist, ein Streit zwischen zwei Senioren derart eskaliert ist, dass die Polizei anrücken musste und zwei Männer, 74 und 84 Jahre alt sein, uneins über das Ergebnis ihrer Tennispartie gewesen. Und der Verlierer war mit dem Spielausgang nicht zufrieden. Als Preis für den Sieger hätten die beiden Kontrahenten vorher eine Flasche Bier vereinbart worden, aber in der Umkleidekabine sind die dann handgreiflich geworden und schlugen laut Polizei mit Fäusten aufeinander ein. Einer der Männer ging demnach zu Boden, ein Zeuge in der Tennishalle habe einen lauten Knall gehört und sei in die Umkleidekabine gelaufen. Und die Polizei musste also eingreifen und die beiden Streithähne auseinanderbringen. Einer der Beteiligten hatte nach der Auseinandersetzung eine Rötung am Ohr. Wer wen zuerst angriff, ist unklar. Beide Männer beschuldigten sich nach Angaben der Beamten gegenseitig zuerst zugeschlagen zu haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Also, das Alter weist darauf hin, es war nicht Jannik Sinner und auch nicht Carlos Alcaraz.
Aber vielleicht haben die beiden sich ja was von Daniel Medvedev abgeschaut.
Vielleicht
sind das die Kreise, die das jetzt zieht.
Wir haben hier noch die letzten zwei Wochen gesagt, wie furchtbar das eskaliert. Und sind denn diese jungen Männer sich ihrer Vorbildfunktion nicht gewahr? Ja? Ob sie nun da heißen Medvedev und der Tsitsipas, der alte Pöbler und. Mensch, was haben wir gewarnt während der US Open? Und siehst du, das Ergebnis haben wir jetzt
prompt.
In Friesland prügeln sich 74 und, halt, muss man schon genau sein, und 84-Jährige, weil sie sich über den Spielausgang, weil sie einfach nicht zufrieden waren. Wahrscheinlich hat der eine noch
so
gesagt.
Das ist so geil, ne? Das ist so, ich glaube, jeder Hobbyspieler, der irgendwie um Punkte spielt, kann das aber nachvollziehen.
Nein, prügeln nicht.
Nein, prügeln nicht, aber dass man sich über den Spielhergang uneins ist.
Ja. Und sie sind vor allen Dingen, sie waren nicht, der Verlierer war mit dem Spielausgang nicht zufrieden.
Ja, guess what?
Wir sind heute so ein bisschen im Gossip-Mode. Da fällt mir gerade noch ein, wir haben am letzten Sonntag unser letztes Punktspiel hier gehabt. Auch so in diesen Niederungen der Kreisklasse oder so. Und ich habe natürlich wieder verloren. Ich bin, wie gesagt, kein guter Spieler, ja, und auch kein guter Einzelspieler. Und ich habe es immer mit den Nerven und sowas. Aber ich halte ja, das habe ich hier schon ein paar Mal gesagt, so diese Fahne hoch, dass dieses Thema so Tennis is a Gentleman-Sport und im Zweifel gibst du den Ball eher gut als nicht gut und so weiter und so fort. Auf jeden Fall habe ich aber im zweiten Satz einen Ball wirklich eindeutig ausgeben müssen, nachdem ich vorher ganz viele gut gegeben habe. Aber der war wirklich so eindeutig aus. Und mein Gegner, der sowieso schon haushoch führte, zweifelte das an. Kannst du dir vorstellen, was mir natürlich mit Tobi innerlich passiert. Ich war total pisst, ja. Aber war natürlich die Kontenance, sagt, du kannst gerne hier rüber gucken. Guck dir es an. Er guckte es sich an, ging dann wortlos wieder rüber. Ich war natürlich noch mehr pisst darüber, weil man könnte auch sofort was sagen oder sowas. Aber dann, nach dem Spiel, haben wir uns nicht geprügelt, sondern direkt am Netz. Ich habe ihm gratuliert, weil er wirklich gut gespielt hat, ja. Und das wiederum fand ich dann, um jetzt sozusagen den Bogen zu schließen, das fand ich dann und auch wieder die Harmonie einkehren zu lassen, fand ich sehr schön. Er hat sich dann bei mir entschuldigt für diese Szene. Ja? Sagt er im Eifer des Gefechts, also er war sich total sicher, dass dieser Ball gut war. Und dann kam er eben rüber und sah, dass er schlecht war. Hat sich dann entschuldigt und sagt, das wäre nicht normalerweise nicht so seine Art und das gehört sich nicht oder sowas, wie er das irgendwie sagt. Und habe ich gedacht irgendwie, hey, das ist dann irgendwie auch immer irgendwie wieder cool, ja, wenn du dich betteln kannst und es geht hoch und runter und manchmal fühlst du dich moralisch überlegen und so. Aber am Ende, hey, gehst vom Platz und dann gab es ein Bier und dann stößt du an. Und ich habe mich natürlich gegrämt über meine Niederlage und sowas, aber das fand ich dann sehr schön, ja, irgendwie. Und jetzt ohne das zu überhöhen, aber so soll es doch eigentlich sein und so geht es dann auch. Und ich fühlte mich eben erinnert an diese, teilweise muss man ja schon sagen, eben unschönen Szenen, die wir während der US Open gesehen hatten, ja, mit hier am Netz noch beim Handshake zu sagen, hey, wenn du nochmal Underarm-Surf machst, dann schieße ich dich ab oder sowas wie albern, ja.
Er ist schon sehr albern. Ja. Ja, aber ich habe es leider auch des Öfteren erlebt, jetzt nicht spielend, aber quasi als neutraler Beobachter, dass je niedriger die Klasse, desto härter werden diese Matches, habe ich manchmal das Gefühl, auskämpft. Also je weniger es geht irgendwie, desto kleiner ist manchmal so die Einordnung irgendwie zu sagen, ach komm, es ist doch auch nur ein Spiel. Aber egal, man schafft es damit immerhin in die Zeitung.
Genau, ja, und wir wiederum mit unserem blöden Handshake und hey, ich entschuldige mich, schaffen es eben nicht. Vielleicht sollten wir uns da dran ein Beispiel nehmen, ne?
Wir sollten noch mehr pöbeln, auch im Podcast. Meinst du, dann schaffen wir es auch in die Zeitung?
Ja, du, ich weiß es. Ja, doch, vielleicht heutzutage ja schon. Denn die Kommunikation hat sich ja in sämtlichen Feldern der Welt irgendwie geändert. Vielleicht sind wir einfach nicht mehr aggressiv genug und müssen ja ekliger sein. Nee, wir beiden Tennisproleten, wir sind total lieb. Wir machen es gut. Wir haben schon das letzte Mal gesagt, die tollste Tipp-Community ever gehabt, die sich auch sehr fair verhalten hatte. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, die ihr uns häufiger hört, Kudameto war Wern und P oder V. Ja? Da sehr, sehr fair, denn was am Ende zählt, ist ja nur der wahre Sieg. Und wir haben bei unserem Tippspiel, was, wie ich finde, zu Recht als das härteste und schwierigste Tippspiel im Tennis überhaupt gilt, dieses Mal doch glatt 2 Sieger und jetzt müssen wir gar nicht gendern, 2 Siegerinnen gehabt, Pia und Britta.
Applaus! Ja,
die es geschafft haben, nicht nur ins Finale zu kommen, sondern eben auch noch Alcaraz übrig zu haben als Tipp und sie haben auf ihn getippt und haben.
Und er hat ihnen den Gefallen getan.
Er hat ihnen den Gefallen getan. Trennen wir kurz zwischen, wir gucken uns die Finals nochmal kurz an. Jetzt erstmal hier Ehre, wem Ehre gebührt. Also Britta und Pia, herzlichen Glückwunsch. Das haben wirklich sehr, sehr wenige in den letzten 8 Jahren geschafft, dieses Tippspiel überhaupt zu gewinnen. Jetzt gleich 2. Britta dazu noch Jahresendsiegerin, muss man sagen, in unserem Race, ja, mit weitem Abstand. Und da gibt es so viele Parallelen gleich zum Profi-Tennis, die ein fantastisches Wimbledon-Turnier getippt hat, dort noch nicht gewonnen hat, aber auch sehr weit kam und jetzt eben nicht nur die US Open gewonnen hat, sondern auch noch erste in unserem Race und in unserer Weltrangliste ist. Also ganz, ganz toll gemacht, beide. Großen Glückwunsch. Es waren sowieso auffällig viele diesmal im Finale.
Ja.
Die anderen haben das gibt unser System so her, auf Sinner dann getippt oder tippen müssen, weil sie eben im anderen Halbfinale auf Alcaraz getippt haben. Demzufolge waren sie Verlierer an der Stelle. Aber das vielleicht die Überleitung dazu, ist es zu einfach geworden, ist es zu vorhersagbar geworden im Herrentennis? Weil Sinner und Alcaraz muss man sich aufsparen, auf die darf man vor dem Halbfinale nicht tippen, weil einer von beiden wird es gewinnen. Und das haben ja die US Open gezeigt, oder?
Lange war. Haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen oder letztes Mal, dass es schwer ist, an den beiden vorbeizutippen oder zumindest in diesem Jahr. Man muss natürlich jetzt gucken, wie dann der Übergang geht. Ja, aber wenn man auch in die Statistik schaut, beziehungsweise in die Siegerliste der letzten 2 Jahre, dann sind da halt nur Jannik Sinner und Carlos Alcaraz drin, die sich die Titel schön 4-4 untereinander aufgeteilt haben. Insofern, ja, ist man wahrscheinlich, wenn sich an den beiden jetzt gefühlt an deren Leistung nicht so viel ändert, wahrscheinlich wie zuvor mit den Big Three relativ doof, die beiden vielleicht in der ersten Runde zu nehmen. Ich hatte dir das ja hingeschickt. Ich habe mir nicht mal den Spaß gemacht, mal zu schauen, wann Roger Federer seinen ersten Titel, also Grand-Slam-Titel, gewonnen hat. Das war 2003. Und wie sich dann seitdem bis heute das Ganze entwickelt hat.
Brutal, oder?
Das ist schon eine brutale Dominanz. Ja, klar, der Big Three auf jeden Fall. Aber man sieht halt, dass es wirklich auch dadurch, dass Novak Djokovic und Rafael Nadal so lange auch noch gewonnen haben, die Grand Slams, jetzt fast nahtlos gefühlt so langsam in die nächste Dominanzrunde jetzt halt von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz übergeht. Aber das ist schon brutal. Man muss sich das mal reinziehen. In den letzten, das sind 23 Jahre, in den letzten 23 Jahren konnte man 92 Titel holen. Also 92 Einzeltitel gab es in der Zeit zu vergeben. Einer davon wurde nicht gespielt, das war Wimbledon 2020 wegen Covid. Von diesen 92 oder dann 91 Titeln, kannst du jetzt aussuchen, ich habe es mal mitgerechnet, sind 66 an die Big Three gegangen. Und jetzt schon 10 an Sinner und Alcaraz zusammen. 6 an Murray und Wawrinka, die haben ja jeweils 3. Und 10 an Einzelne, beziehungsweise einer davon, so wie ich es gerechnet habe, ist nicht ausgespielt worden. Also du musst dir mal überlegen, 9. dass jetzt, 9 im Prinzip, du musst dir mal überlegen, dass jetzt schon Alcaraz und Sinner einen Titel mehr haben als, jetzt lass mich mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, statt mehr als 9 andere. Ja, genau, 9 mal Einzeltitel. Musst du dir mal ausrechnen. Die sind jetzt schon besser in diesen 2 Jahren gewesen als, ja oder nicht ganz, weil Alcaraz seinen ersten Titel ja 23 geholt hat. Aber das ist schon krass. Also auch wenn man sich da so die statistische Verteilung anguckt, klar, die Dominanz ist natürlich nach wie vor bei den Big Three. Aber auch wenn man sich das in Prozenten mal ausrechnet, wie schnell die beiden da doch jetzt schon so eine Schnitte rausgenommen haben, ist schon krank.
Das ist brutal und es schreibt die sowieso schon verrückte und faszinierende Tennisgeschichte weiter und wird sie weiter, keine Ahnung, für uns vielleicht unvorstellbare Sphären führen. Die Sandplatzgötter, allen voran Schwelli, der hatte auch noch mal ein Hätte-wäre-wenn irgendwie veranstaltet. hatte ich einen Post von ihm gesehen. Aber auch das natürlich interessant, unsere Beurteilung von dem, was da passiert. Der schrieb noch, hätte, ja, okay, Konjunktiv, ja, aber Alcaraz und Sinner nur ein Jahr früher gepiekt, als sie es jetzt sowieso schon tun, dann wäre an der Stelle, es geht mir gar nicht um, wer ist der Größte, ja, aber dann wäre Rafael Nadal mit 22 Grand-Slam-Titeln der GOAT oder derjenige mit den meisten Titeln. Nole hätte gar keine Chance mehr gehabt. Ja, hätte, wäre, wenn. Jetzt ist es halt so gekommen. Aber das, was da gerade stattfindet an Umwälzung und gleichzeitig auch wieder an, ja, zumindest muss man es aus der Situation im Moment so beurteilen, an Zementierung, ja, einer weiteren, ja, Dynastie. Das ist schon erstaunlich. Und Boris Becker nimmt ja, je nachdem, in welchem Channel er gerade broadcastet, mal mehr, mal weniger ein Blatt vor den Mund. Aber ich habe in dieser Woche noch mal gehört, so im Nachklapp zu den US Open. Und ich fand schon, dass er da manchmal, eben wenn er nicht im Fernsehen ist, sondern in Podcasts auftritt, da geht er so einen Schritt weiter. Ja, er macht das alles diplomatisch und so, aber man hört schon hinten dran seine Empörung, die er sagt, verdammte Hacke, was machen denn eigentlich die anderen? Ja? Und zwar aber gar nicht mal mehr so, ich sag mal, so platt wie wir das, die von Tennis ein Millionstel von dem verstehen, was Boris Becker davon versteht, sondern dass er eigentlich diese Forderung aufmacht, die Alcaraz und die Sinner nach der Wimbledon-Niederlage und Sinner jetzt nach der US Open-Niederlage aufgemacht haben, nämlich zu sagen, ich werde mich hinsetzen und das studieren, ja, mir Notizen machen und dann trainieren, wie ich den das nächste Mal schlagen kann. Und das fand ich, dieses aufzunehmen, einmal das, was Alcaraz und jetzt was Sinner gesagt hat, und das als Forderung zu postulieren für all die anderen, die auch den Anspruch haben und die sagen, ich würde so gerne mal ein Grand Slam Turnier gewinnen. Das hat Boris diese Woche getan, hat gesagt, hey, wenn die beiden das können, dann ist es doch verdammt nochmal, also es ist jetzt frei übersetzt von dem, was Boris gesagt hat, das Diplomatische gesagt, aber dann ist es doch verdammt nochmal eure Pflicht auch, wenn ihr sagt, ihr wollt mal einen Grand Slam Titel zu gewinnen, diese Spieler zu studieren, und was ihr machen könnt, ist an euch arbeiten. Wenn der andere noch besser ist, okay, dann ist es so, ja. Aber du spürst das zumindest nicht so, ja, und es wird auch nicht so artikuliert von all den anderen, von Zverev angefangen bis Rune Ruth runter, von Medvedev bis zu, hast du nicht gesehen, du hörst nichts dergleichen, ja, und da muss ich Boris recht geben, wenn das nicht geschieht, dann wird dieses Gap, was wir da im Moment haben, ich glaube Alcaraz irgendwo 11.500, Sinner 10.000 Punkte und dann kommt lange, lange nichts und dann kommt irgendwie Zverev, glaube ich, mit 7.000 oder 6.000 Punkten, ja. Dann wird das Gap noch größer werden.
Hat Djokovic ihn nicht überholt?
Ah ja, Djokovic ist sogar noch vorne dran jetzt, ja.
Nicht ganz knapp nicht.
Nee, aber im Race ist Djokovic.
Genau, in der Weltrangliste ist er noch etwas über 1.000 Punkte hinter Zverev. Ja. Aber genau, im Race, glaube ich, liegt er dann vor
ihm. Im Race ist er an 3. Und es ist ein, ja, der Weltbeste und ever und Goat und alles, ja. Aber es ist ein 38-jähriger Mann. Und der ist, das muss man auch mal sagen, der ist in alle 4
Halbfinals gekommen. Ja, wobei, die sind punktgleich. Ja? Also beide haben im Race, Zverev und Djokovic, haben 4.180 Punkte.
Ja.
Und aber beide brauchen noch über 1.000 Punkte, um über die Qualifikationsgrenze zu kommen. Klar, die sinkt jetzt immer weiter.
Ja, die werden schon mit dabei sein, wenn sie es dann wollen.
Aber da ist halt trotzdem auch noch ein kleiner Schritt zu gehen.
Aber das muss man wirklich auch noch mal, also Djokovic an der Stelle auch ehren. Ich meine, der Typ, der spielt noch 4 Grand Slams. Ja, in Miami ist er weit gekommen, hat dann das Finale gegen Jakub Menzig verloren. Ansonsten hat er nicht viel gespielt. Ja? Hey, und der ist in alle 4 Halbfinals bei Grand Slams, bei Best of 5, bei dem, wo es auch wirklich ans Eingemachte geht, wo man sagen müsste, hey, 16, 15, 12 Jahre jüngerer Kerl müsste eigentlich über die Distanz dann eine Chance haben. Also, ich fand das schon sehr beeindruckend. Auch beeindruckend natürlich mit dem, wenn man sieht, wie Alcaraz an sich gearbeitet hat und das in einer Manier gewonnen hat, wie Sinner im Stil eines wirklichen Profis damit umgeht. Und mich haben diese Woche viele gefragt, so, ja, und glaubst du, Zverev holt noch einen Grand Slam? Und ich bin inzwischen an dem Punkt, wo ich sagen muss, nee, glaube ich nicht mehr, glaube ich nicht mehr. Und all die anderen, die nachkommen, eher so auf dem Trip, dass ich sage, ja, der eine oder andere wird mal einen Tausender gewinnen. Also Best of 3, glaube ich, gibt es eine Chance. Aber Alcaraz und Sinner sind inzwischen auf dem Niveau, was die Big 3 lange Zeit waren. Und da sind sie jetzt auch angelangt, dass allein schon dieses Thema, kannst du dir vorstellen, einer gewinnt 3 Gewinnsätze. Egal ob nacheinander oder im Best of 5 gegen Alcaraz und Sinner im Moment. Ich sehe im Moment keinen einzigen. Auch keinen Shelton.
Also keinen außer Draper. Die beiden gegeneinander.
Ja, genau.
Ja, das ist halt diese Selbstverständlichkeit, die beiden gewonnen haben. Ne? Also sie haben beide es irgendwann geschafft, das, was Zverev halt nicht gelungen ist, diese Hürde zu nehmen. Und wenn du einmal diese Erfahrung gemacht hast, kannst du von da aus ja weiter aufbauen. Und manchmal frage ich mich natürlich, was 2020 gewesen wäre, hätte Zverev den US Open-Titel gewonnen, was das mit ihm gemacht hätte. wenn er damals über diese Hürde gekommen ist. Ich meine, klar, der ist jetzt, Zverev ist 27, glaube ich. Ja, ich meine 27 oder 28, eins von beiden. Nee, 27, glaube ich. Egal, irgendwas in der Ecke. Das ist natürlich immer noch jung, er ist körperlich wirklich gut dabei. Der hat auf jeden Fall noch ein paar Jahre auf dem Buckel. Nur wenn du natürlich zwei Spieler hast, die eben dann doch noch mal 3 bis 5 Jahre jünger sind als du und jetzt schon sowohl körperlich als auch technisch dieses Niveau fahren können, was seins durchaus noch übertrifft. Und dann halt gleichzeitig auch noch diese Selbstverständlichkeit zu haben, zu sagen, ich sag mal so, vorm Halbfinale fange ich gerade gar nicht an, mir zu überlegen, ob das in die Binsen gehen könnte, so ungefähr. Dann wird es halt sehr, sehr schwierig, weil wie willst du, das würde schon eine Mörder mental, und da muss schon sehr viel zusammenkommen, glaube ich, sowohl spielerisch an dem Tag, als eben auch mental, dass du neben dieser schon großen Hürde, diesen Schritt das erste Mal zu gehen, dann eben auch noch diese Zusatzhürde hast, einen Gegner dieses Formats irgendwie zu brechen.
Ja.
Und
ja.
Da stimme ich dir zu. Also, wenn da jetzt nicht irgendwas passiert, und Gott bewahre, das will ich gar nicht, oder irgendeiner von den beiden, weiß ich nicht, dann doch noch mal die Kurve nach unten nimmt, was echt schwer vorzustellen ist, wird das schwer, wird das wirklich schwer. Allerdings muss man auch sagen, dass es halt auch momentan, wie du es eben auch schon angebracht hast, extrem schwer ist, dir vorzustellen, wer denn da noch nachkommen soll jetzt von denen, die jetzt da sind und etabliert, wer sich da reinschieben soll. Weil Zverev halt in vielen Punkten eben schon, wenn ich sagen würde, schon tendenziell dichter an den beiden dran ist als noch wer anders.
Ja, ja. Ja.
Und der ist schon weit weg.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, da hat Zverev, ist da echt so ein bisschen Opfer auch der Umstände geworden.
Ja, sicherlich. Ja. Er selber spielt jetzt Laver Cup und dann diesen, ich kriege ganz viel Kohle, weil ich in Saudi-Arabien einmal kurz Tennis spiele, Six Kings Slam Cup.
Wie auch immer.
Genau. Er spielt nicht Davis Cup, jetzt dann wieder Leute sagen, der Tobi regt sich jetzt wieder auf über den, und Kohlmann hat ja gesagt, ja, kann ich verstehen oder so. Ja, gut, das ist halt in Asien, ja, muss man halt rüberfliegen, ja, es sind Strapazen und so, aber
naja. Aber der Asian Swing beginnt ja jetzt auch.
Eben, der Asian Swing
ist man ja jetzt nicht unbedingt, und wenn man mal da drüben ist, dann ist es halt auch zwischen Japan, Korea, China halt auch nicht
genau
mehr so weit. Ne?
Die Belgier, glaube ich, sind es oder sowas, die müssen nach Australien. Aber auch da wieder, das ist so ein bisschen so, was können wir noch hören, was nicht mehr hören. Also auf der einen Seite sagen wir, vielleicht aber auch wir aus Fansicht, die Spieler sagen schon lange mal nicht mehr mit oder sowas, wir möchten den alten Davis Cup wieder haben mit Auswärts- und Heimbegegnungen. Das gab es früher auch. Oh, wir müssen in Südamerika, oh, wir müssen in den USA, oh, wir müssen in Australien spielen. Oder nein, diesmal haben wir Heimrecht. Also es gibt's, man kann es aber auch verbinden mit dem Asian Swing. Oder man spielt eben, ja gut, beim Laver Cup hat man wahrscheinlich eine vertragliche Verpflichtung. Beim Six Kings Slam Cup wahrscheinlich auch, keine Ahnung, gibt halt Mörderkohle. Aber ich finde, es ist trotzdem halt auch immer eine Entscheidung, tue ich dies oder tue ich jenes. Und sorry, wenn ich da zumindest leichte Kritik üben möchte und üben muss. Ich kann mich auch anders entscheiden. Ich kann auch sagen, ich lasse die Million liegen und ich spiele für Deutschland im Davis Cup. Ich weiß nicht, ob ich da zu hart bin im Urteil. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, ich, gerne auch eure Meinung dazu, wenn ihr keine, ihr könnt eine Zverev-Brille aufhaben oder auch keine, aber wie seht ihr das? Ich finde, man könnte auch mal sagen, nö, ich fliege da jetzt mit Struffi und Co. darüber. Altmaier hat übrigens, wenn ich das richtig gelesen habe, absagen müssen, weil er irgendwie leicht verletzt ist oder so. Jetzt ist Justin Engel nominiert worden. Schön für ihn und auch toll.
Also haben wir doch einen blonden, von Adidas ausgestatteten Headspieler mitgenommen.
Ja, ja, super. Ja, nein, also das eine wiegt das andere nicht. Das sind zwei verschiedene Geschichten. Das ist toll und das ist eine Anerkennung für Justin Engel und er freut sich auch. Und ich finde das auch wichtig, dass man dann so einen jungen Spieler da auch ranführt und ist ja eine Ehre und alles. Aber trotzdem, meine Meinung jetzt nicht sonderlich fundiert, aber kurz skizziert habe ich dargestellt. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder auch gerne, wenn ihr dazu Kommentare habt, schreibt uns mal, wie ihr das seht. Bin ich da jetzt zu hart, dass ich wieder sage, der könnte ruhig mal Davis Cup spielen? Sehe ich das nicht, dass das Strapazen sind? Oder bin ich einfach zu sozialromantisch veranlagt und sage, hey, Davis Cup funktioniert halt so heute nicht mehr mit Kreuz und Quer fliegen?
Ja, ich fürchte, es ist am Ende eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Ich denke, dass dein Empfinden absolut legitim ist und wenn ich in der Situation wäre, gut, das ist immer höchst spekulativ, aber würde ich mir es auch dreimal überlegen, Davis Cup oder in meinem Fall dann Billie Jean King Cup nicht zu spielen, weil Teamwettbewerb für Deutschland antreten oder welche Nation auch immer man dann hat, das ist schon eine gewisse Ehre und ist, glaube ich, auch unter Sportlern ja etwas, was durchaus auch nochmal einen Stellenwert hat, eben dieses für dein Land anzutreten. Ne, das ist ja auch klar im Tennis nicht so ganz prävalent, weil der Sport als solcher nicht so funktioniert oder nicht nur so funktioniert. Aber ist natürlich deswegen gerade auch so einen herausstellenden Charakter hat. Aber klar, man kann sicherlich auch knallhart, ich sag jetzt mal, eine buchhalterische, eine wirtschaftliche Entscheidung treffen und sagen, Davis Cup bringt mir nichts, das ist eine Riesenanstrengung, da nehme ich dir jetzt lieber die zwei Sachen mit und streiche noch die Kohle ein. Natürlich hat es Alexander Zverev nicht mehr nötig.
Eben.
Aber ich weiß nicht, ob du da am Ende jetzt eine richtig oder falsche Entscheidung treffen kannst. Ich finde es schade. Ich hätte es mir auch anders gewünscht. Ich hätte mir auch durchaus vorstellen können, dass es Zverev vielleicht ganz gut täte, weil er ja eigentlich beim Davis Cup durchaus auch immer viel mitgenommen hat, so emotional. Aber gut, er hat die Entscheidung jetzt getroffen und der wird die immer wieder so treffen, weil er das, glaube ich, für sich auch so ein bisschen abgehakt hat und insofern muss ich das jetzt so annehmen?
Echt? Also, abgehakt? Glaubst du wirklich?
Also, ja, wenn es um Olympia geht noch, aber ich weiß. Aber guck mal, Davis Cup wird immer zu diesen Zeiten liegen.
Ja.
Und wenn da nicht gerade irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ist, was soll sich denn über die Jahre ändern? Ich glaube nicht, dass, wenn da jetzt nicht noch irgendwas groß passiert, dass der Davis Cup jetzt in den nächsten Jahren unbedingt ein attraktiveres Programm bekommt. Die Kurve haben sie halt nicht wirklich genommen. Aber gut, ich lasse mich da auch gerne von was auch überzeugen. Aber ganz ehrlich, ich sehe das ein bisschen unemotional. Ich kann beide Seiten verstehen, beide Argumente verstehen und kann halt akzeptieren, dass er sich so entschieden hat. Finde ich es schade, ja, aber am Ende muss er das wissen.
Und ich sehe es emotional und konservativ und sage, sorry, das klingt jetzt total hart, aber sorry, da haben sie alle, ob Federer, Djokovic, Nadal, ob Murray, Wawrinka, oder nimm die ganze Franzosenriege, die sowieso nie einen Grand Slam gewonnen haben oder sowas. Die haben alle verstanden, dass der Davis Cup, egal in welchem Format er ausgetragen wird, ja, egal in welchem Format er ausgetragen wird, dass er Teil der Tennisgeschichte ist. Ja, und dass ich, wenn ich Tennisspieler will, auch einmal diesen Titel haben möchte. Ja, den einmal zu haben. Und Da bin ich jetzt an der Stelle hart und das geht gar nicht anti-Zwerf, sondern das würde ich gegen jeden anderen Spieler auch ins Felde führen, dass wenn ich mich auf diese, sag ich mal, auf diese Erzählung oder auf diese Einstellung einlasse, die übrigens auch ein Federer, Nadal, Djokovic auch immer hochgehoben haben, nämlich die Geschichte unseres Sports. Ja, das klingt immer so salbungsvoll, aber da ist schon was dran. Also der Sport ist größer als der einzelne Athlet, ja, und zur Geschichte Geschichte dieses Sports gehört der Davis Cup, genauso wie Wimbledon, die French Open, die Australian Open und die US Open, sagen wir mal so, dazu. Ich würde mich sogar aus dem Fenster lehnen und sagen, der Davis Cup gehört zur Geschichte dieses Sports mehr dazu, als es Olympia tut. Ja?
Und ja, wenn ich, das wenn, stimmt, das würde ich
und wenn ich in meiner Karriere 30 Millionen plus oder wie auch immer an Preisgeld gewonnen habe, dann würde ich sagen, dann muss ich nicht wegen einer Million oder 1,5 Millionen oder wo auch immer noch irgendwas anderem hinterherjagen. Kann ich auch tun, ja. Dann wäre es meine innerste sportliche Ambition zu sagen, ich möchte diesen großen Titel im Tennis haben. Und es ist nach wie vor, ich war Davis Cup Sieger mit meinem Land. Und die Finals finden statt in Italien. Italien ist natürlich qualifiziert als Ausrichter. Aber wen haben wir noch im Rennen? Niederlande gegen Argentinien, Australien gegen Belgien, Ungarn gegen Österreich, Deutschland gegen Japan, USA gegen Tschechien, Dänemark, Spanien und Kroatien, Frankreich. Hey, top of the pops. Ja? Und wer da in diese Finalwoche nach Bologna einzieht, da wird man großartiges Tennis wiedersehen und am Ende hast du diese Schüssel. Und in 15 Jahren fragt keiner nach, ja, wie war denn der Modus in diesem Jahr? Das heißt, in dem Jahr war Deutschland oder war Kroatien oder wie auch immer Davis Cup Sieger. Und da bin ich eben emotional konservativ, was Tennis angeht und verstehe das nicht so ganz. Aber wie gesagt, I don't blame him.
Ich würde es auch anders machen, gar keine Frage. Ich würde mich, wie gesagt, auch anders entscheiden, aber mich holt es halt nicht so hinterm Ofen hervor, dass er sich anders entschieden hat. Also das ist das.
Ja, halt, ich will mich auch gar nicht über Zverev echauffieren.
Nein, ja, aber das aber trotzdem
als solche.
Ja, aber man muss ja jetzt sagen, er hat sich so entschieden und deswegen ist es natürlich auch eine Kritik gegen ihn von deinem Standpunkt, ob du die jetzt gegenüber anderen auch äußern würdest oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber er hat sie nun mal getroffen. Ich finde es auch schade. Gerade weil er für sich ja auch die Olympiamedaille, die er letzten Endes ja auch für sein Land gewonnen hat, dann halt auch wieder so hochhält. Aber ich, wie gesagt, ich bleib dabei. Ich glaube, da wird man dann am Ende nur in dieser Ecke sein. Entweder siehst du das so wie du oder man entscheidet sich halt so wie in Zverev. Und da wird man nicht viel machen können. Aber dafür haben wir ja jetzt, wie gesagt, den zweitjüngsten nominierten Boris Becker ist der jüngste jemals für die deutsche Davis Cup Mannschaft nominierte Spieler und Justin Engel ist jetzt der zweitjüngste.
Das stimmt. Wer weiß. Und
wer weiß.
Ja, total. Und ich gebe dir insofern recht und deswegen nur um das glatt zu ziehen sozusagen. Dass das nicht Anti-Zverev ist, sondern ich verstehe es eben auch nicht. Ja, das Gleiche gilt für einen Carlos Alcaraz oder sowas. Ja? Ja. Also der könnte das jetzt auch spielen und soweit ich weiß, spielt der nicht. Ja? Also es würde mich wundern, ich habe es nirgendwo gelesen. Sorry, bin ich jetzt schlecht vorbereitet, habe ich jetzt nicht rausgesucht.
Nee, ich glaube
auch. Aber die Spanier haben kein schlimmes Match. Die Spanier spielen gegen Dänemark, ja. Also, und das Ganze in Dänemark, ja, es ist nicht zu Hause, aber es ist in Dänemark, also es ist alles reisetechnisch gut abbildbar und sowas.
Also laut Tennisnet fehlt Herr Alcaraz den Spaniern.
Ja, eben, ja. Siehst du. Sinner hat Glück, der muss nicht spielen, weil Italien schon qualifiziert ist. Ja, aber insofern gilt das Gleiche, das nehme ich gerne, deinen Punkt auf an der Stelle, ist gar nicht Andi 12, sondern auch, hey, Carlos, was ist denn? Warum wirst du nicht Davis Cup Sieger? Ja, ich muss Pause machen. Naja, aber für Six Kings Slam Cup wird es wieder reichen. Aber gut.
Ja, da kann man ja jetzt argumentieren, dass die Pause länger ist. Ne? Ja gut, ja, klar.
Ja.
Ich glaube, dass da wirst du halt nicht.
Wir haben ja schon alles getan. Es wird ja schon nicht mehr Best of Five im Davis Cup gespielt, sondern noch Best of Three. Ja.
Ja,
aber jetzt erzählt Opa wieder vom Krieg. Meine Güte, was war das schön früher in den 80ern, als die Best of Five gespielt haben. Und ich dachte schon, wir hätten nichts, worüber wir uns nach einer Woche, in der Woche nach den US Open aufregen können und unterhalten können.
Wir könnten uns noch über Arina Sabalenkas Tiebreak-Serie unterhalten.
Krass, ja. Nicht die aufregen, sondern
nicht aufregen. Oder höchstens im positiven Sinne.
Ja.
Aber das habe ich jetzt Da habe ich wieder Podcast hier von John Isner und amerikanischen Konsorten. Den habe ich in meiner Alleinfolge für diejenigen, die es ertragen konnten, habe ich da auch schon mal angesprochen. No Major oder so, wie der heißt, muss ich noch mal gucken. Die sprachen darüber, dass Sabalenka ihre letzten 19 Tiebreaks gewonnen hat. 19.
Ja. Krass.
Seit gut. Februar irgendwann hat die keinen Tiebreak mehr verloren.
Ja. Also sowieso Chapeau. Ich fand der Sieg hochverdient oder ja. Wohlverdient und hochverdient. Wir hatten drüber gesprochen, ich hätte es Anisimova auch gegönnt. Aber im Finale hat das Sabalenka so klasse gemacht. Und ich glaube, der größte Sieg ist ja auch viel drüber gesprochen und kommentiert worden danach und was sie alles gelesen hat und an sich gearbeitet hat. Aber den größten Sieg hat sie eigentlich im positiven Sinne über sich selbst errungen. Denn ich fand das unglaublich, wie sie im Vergleich zu früher oder bis vor kurzem, muss man fast sagen, die Kontenance gewahrt hat, eben nicht in diese Hyperemotionalisierung eingetaucht ist, sondern wirklich fokussiert am Spiel geblieben ist und eigentlich nur das Positive ihres Naturells, ihrer Power aufs Spielfeld übertragen hat, aber eben nicht dieses, ich beklage mich dann exaltiert, ja, ich flippe aus über mich selber, unglaublich gut und reif und professionell fand ich. Übrigens für beide, es waren das Frauenfinale, das Damenfinale war mal wieder das Bessere.
Ja, und für Sabalenka gilt ja im Prinzip dasselbe, finde ich, wie für Alcaraz und Sinner, dass sie halt neben der Qualität, die sie spielerisch an den Tag legt, jetzt auch eben diese mentale Kontrolle dessen hat, was es dann letzten Endes in der Kombination so gefährlich macht. Ich finde natürlich, dass bei den Damen die Konkurrenz oben etwas breiter aufgestellt ist, sodass da die Durchwechslung derjenigen, die die Titel gewinnen, noch ein bisschen größer ist. Aber auch da ist der Kreis derjenigen, die sich dann durchsetzen, halt auch nicht mehr so riesig wie früher. Ne, ja. Also ich weiß nicht, vor 5 Jahren hättest du würfeln können teilweise. Ja. Und das ist natürlich auch so Spielerinnen wie na Arina Sabalenka, wie na Iga Swiatek zu verdanken oder auch na Coco Gauff, die jetzt einfach, gut, Coco Gauff ist gerade in so einer niedrigeren Phase, aber die halt diesen Druck in der Kombination aus A-Game und geistig Dasein einfach auch über einen Zeitraum der Tour aufdrücken können.
Ja,
und
ist definitiv so.
Da muss man schon enorm den Hut ziehen. Es scheint so zu sein, als wenn der 5. Mai ein ganz guter Tag zum Tennisspieler werden ist.
Wieso 5. Mai?
Weil Arina Sabalenka und Carlos Alcaraz beide am 5. Mai Geburtstag haben.
Echt?
Sabalenka ist nur 5 Jahre älter, ist er, glaube ich. Ja, ich glaube, Alcaraz ist 22 und sie ist 27. Ja, aber beide sind am 5. Mai geboren.
Ja, sehr gut.
Weißt du nicht mehr die Madrid Open Diskussion über die Größe des Kuchens?
Ja, der eine kriegt einen größeren Kuchen als der andere. Stimmt, ja. Ja. Und ich habe dieser Tage irgendwie ein Video gesehen, da als dann das Shooting gemacht wird, da mit den Pokalen, so, wenn die dann alle ein bisschen schicker oder anders gekleidet sind. Da gab es ein Video von beiden und da schrieb jemand drunter irgendwie, es ist ganz lustig irgendwie, wie die beide sich miteinander verhalten. Es hat ein bisschen sowas, wie wenn sie die große Schwester von ihm wäre.
Ne? Ein bisschen, ne?
Ja. Total. Also er hat da wirklich teilweise noch was Kindliches oder noch Verspielteres an sich.
Ja, er hat so diesen jugendhaften Touch noch so ein bisschen.
Ja,
ne?
ja. Und sie ist schon du merkst den Altersunterschied. Und dann hat sie ihm so auf die Schulter geklopft. Irgendwie, es war wirklich so ein bisschen, wie wenn sie die große Schwester von ihm wäre. So, ich habe einen ganz coolen kleinen Bruder, aber manchmal muss man ihn echt noch ein bisschen einfangen. Ja.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du dir die beiden jetzt auch mal anguckst, also Arina Sabalenka ist ja selber jetzt auch nicht gerade klein und hat ja durchaus auch eine sehr sportliche Form, ne, sodass sie da auch körperlich neben ihm natürlich,
ja.
Es ist ist kein Vergleich, ne? Männer und Frauen,
nee, Physis aber ich ist weiß, unterschiedlich. Was du meinst, total.
Aber auch diese Verschiebung findet nicht so statt. Ja, ne?
Total.
Ja, insofern, ja, die haben, glaube ich, bei Good Morning USA oder USA irgendwie morgens so Interviews gegeben, zusammen auch, und hatten dann witzigerweise auch irgendwie beide so ein schwarzes Sakko an und eine Jeans oder sowas und sahen echt auch noch aus, als hätten die sich abgesprochen. Vielleicht haben sie das ja auch. Es war ganz putzig, ja.
Ja. Ach, so gesehen war es doch schön.
Ja.
Wie gesagt, jetzt haben wir letzte Woche auch schon angekündigt, jetzt gehen wir so in eine Phase mit viel Zeitverschiebung rein, mit trotzdem tollen Turnieren sicherlich, aber man wird das alles so ein bisschen mehr aus der Distanz verfolgen müssen, weil das nicht immer ganz einfach vereinbar ist zwischen Beruf, Familie, Hobby, Sport und Podcast, aber nichtsdestotrotz werdet ihr uns weiter hören hier natürlich, von uns hören, werdet uns hoffentlich hören und uns vielleicht auch mal weiterempfehlen. Wenn ihr das nicht tut, dann schreibt uns wenigstens mal und sagt, was ihr euch wünscht, was wir besser machen können. Ja, wir müssen auch an der Tonqualität arbeiten, da haben wir immer mal wieder Rückfälle. Danke für das Feedback, by the way. Und ansonsten, Henrike, haben wir sonst noch was die Woche oder war es das?
Nö, ich glaube, das war's. Das ist jetzt halt so ein bisschen, die Zigarette danach. Mir fiel gerade kein besserer Vergleich ein.
Sehr schön. Sehr schön. War aber sehr entspannt, Schatz.
Entschuldigung.
Alles gut?
Und dann gucken wir einfach, was nächste Woche ist.
So schauen wir, so machen wir das. Wunderbar. Also in dem Sinne, viel Spaß beim Rauchen. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.
Macht's gut.
Tschüss.